Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In den vergangenen Tagen haben wir in dieser Sendung mit theologischen Weggefährten und Schülern Josef Ratzingers gesprochen. Wir unterhielten uns mit dem evangelischen Theologen Christoph Markschies über das ökumenische Erbe Benedikt des 16. und mit dem Historiker Volker Reinhardt über Benedikt aus einer nicht-konfessionellen Perspektive. Heute am Tag der Beerdigung geht es im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Mein und Jan-Heiner Tück um das theologische Vermächtnis des früheren Papstes. Jan-Heiner Tück ist Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Herr Tück, in diesen Tagen der Aufbahrung des Leichnams und der Beerdigung, welche persönlichen Erinnerungen haben Sie an den emeritierten Papst?
Ja, ich war 2002 in Trier bei einem Festakt anlässlich 40 Jahre Liturgiekonstitution. Ich habe damals für die NZZ berichtet. Ratzinger hat einen Festvortrag gehalten. Und besonders beeindruckt hat mich eigentlich, wie er im Anschluss an den Vortrag 10, 12 Fragen von Fachgelehrten sich angehört hat und dann spontan, also aus dem Stegreif heraus, einen Kurzvortrag gehalten hat, in dem alle Fragen mehr oder weniger beantwortet wurden. Also diese enorme Präsenz und Eloquenz, das war schon, ja, es hat auch die beeindruckt, die mit Ratzingers Positionsmarkierungen durchaus auch Probleme haben.
Sie hatten auch Briefkontakt mit ihm.
Ja, ich bin als Schriftleiter der Communio dann in näheren Kontakt gekommen und hatte immer wieder auch Briefe, wo wir uns einerseits über das inhaltliche Profil der Zeitschrift ausgetauscht haben, aber auch über Sachfragen der Theologie, etwa ob es so etwas wie postmortale Versöhnung von Tätern und Opfern geben kann oder wie der Vorschlag des Berliner Theologen Notker Slenska zu urteilen sei, ob man das Alte Testament aus dem Kanon der Heiligen Schriften entfernen müsse und so weiter.
Also das heißt, er hat als emeritierter Papst, auch als sehr, sehr alter Mann, die theologische Forschung beobachtet, kommentiert und begleitet und auch über Generationen hinweg.
Auf jeden Fall, er hat vor allem also das Spektrum der deutschsprachigen Gegenwartstheologie bis zum Ende hin eigentlich sehr aufmerksam verfolgt. Und also was immer kursierte, dass er intellektuell nach wie vor hellwach ist, das kann ich aus den Briefen, die in der üblichen Ratzinger-Diktion formvollendet geschrieben sind, also nur bestätigen.
Sie haben ja eben die Fachzeitschrift Communio, die internationale katholische Zeitschrift, schon angesprochen. Sie sind heute der Schriftleiter oder Chefredakteur. Die Zeitschrift ist natürlich ein Seitenaspekt des Vermächtnisses von Josef Ratzinger. Dennoch, inwieweit ist Communio womöglich doch ein sprechendes Beispiel für das Erbe Benedikts?
Gut, Communio ist in den Wirren der Nachkonzilszeit 1972 gegründet worden. Man bemüht oft das Narrativ, dass Communio quasi das Gegenorgan zu Concilium ist, wo sich also liberale Theologen wie Hans Küng, Edward Schrillebeeks, Johann Baptist Metz versammelt haben. Aber dieses Narrativ scheint mir auch etwas unterkomplex zu sein, weil in der Communio eben auch Akteure wie Karl Lehmann, Hans Meyer und andere gewirkt haben. Wichtig für Communio ist, einerseits auf dem Boden des Konzils Theologie zu treiben und andererseits aber auch das Gespräch mit der Gegenwartskultur, also mit Literatur, Kunst, Musik zu führen und hier quasi in die Fußstapfen der Zeitschrift Hochland zu treten, die das eben bis in die 50er, 60er Jahre hinein auf sehr gute Weise versucht hat.
Jan-Heiner Tück, Dogmatiker in Wien, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über das Vermächtnis des verstorbenen Papstes aus Deutschland. Herr Tück, Sie verleugnen nicht eine gewisse Nähe zu Josef Ratzinger. Wie verbreitet ist diese Haltung in Ihrer Generation von Theologinnen und Theologen? Zunächst einmal auf den Lehrstühlen.
Auf den Lehrstühlen überwiegt sicher eine kritische Haltung gegenüber der Theologie Josef Ratzingers und dem Pontifikat Benedikt. Das hängt mit seinen Reserven im Blick auf bestimmte Reformvorstellungen zusammen. Aber ich würde doch differenzieren und sagen, dass der deutschsprachige Raum hier auch eine gewisse Sonderstellung einnimmt, wenn man das international mal abgleicht. Also es gibt sehr wohl in anderen Ländern, sogar anderen Kontinenten, ein waches Interesse an der Theologie Ratzingers. Ich habe Doktoranden aus Afrika und Asien, die quasi auch an dem geistlich fundierten, orientierenden Charakter der Theologie sehr interessiert sind. Und wie die Situation jetzt innerhalb der Zunft etwas polarisiert ist, so ist das, glaube ich, auch im Blick auf die Ratzinger-Rezeption. Und es wäre eigentlich gut, wenn man auf der einen Seite eine Ratzinger-Scholastik vermeiden würde und in Erinnerung rufen würde, dass auch Ratzinger sich sehr wohl intellektuell wach, etwa mit Jan Assmann, Jürgen Habermas und anderen konstruktiv kritisch befasst hat. So wie man umgekehrt vielleicht auch einen Antidogmatismus gegenüber Ratzinger produktiv aufbrechen sollte, um die Anstöße, die in seiner Theologie drin sind, auch zu hören und sie fortzuschreiben.
Welche Positionen des verstorbenen Papstes haben auch Sie nicht nachvollziehen können?
Ja, da gäbe es jetzt vieles. Ich möchte vielleicht zunächst die Israel-Vergessenheit in der Erklärung Dominus Jesus nennen, die mich damals wirklich überrascht hat. Dominus Jesus ist ja 2000 erschienen und wollte einen Kontrapunkt setzen gegen die pluralistische Religionstheologie. Über die ökumenischen Defizite ist schon im Gespräch mit Christoph Markschies berichtet worden, aber dass also das Judentum hier keine eigene Erwähnung findet, hat mich schon sehr gewundert. Und als zweiten Punkt würde ich vielleicht noch nennen, die mangelnde theologiepolitische Sensibilität, die vor allem in den Aussöhnungsbemühungen mit der traditionalistischen Piusbruderschaft offenbar geworden ist. Also 2009 hat ja Benedikt XVI. Die Exkommunikation der 4 traditionalistischen Bischöfe zurückgenommen. Gab es die große Panne mit dem Holocaust-Leugner Williamson, die eher auf das Konto der Kurie ging. Aber Benedikt selbst hat eben diesen Akt der Rücknahme der Exkommunikation als rein kirchenrechtlich betrachtet und hat gesagt, ja, das ist jetzt der Auftakt für weitere Gespräche. Er hätte meines Erachtens im Vorfeld klar markieren müssen, dass ohne eine rückhaltlose Anerkennung des Zweiten Vatikanums keine wirkliche Einigung zu erreichen ist. Es entstand der missliche Eindruck, als wenn die ökumenische, die interreligiöse Öffnung, aber auch die Anerkennung der Religionsfreiheit jetzt zur Manipulationsmasse in den Gesprächen mit der Piusbruderschaft werden könnte. Das hätte man anders angehen müssen.
Welche Formen der Kritik an dem Verstorbenen finden Sie unterkomplex?
Ja, also so Begriffe wie Panzerkardinal, das sind schöne Schemata, die sich medial vielleicht auch gut verkaufen lassen. Ratzinger ist vom Theologietyp ein immer auch reflexiv agierender Kopf gewesen. Das kann man zum Beispiel an den Einleitungspassagen der Einführung ins Christentum sehen, wo er sagt, der Glaube darf sich nicht immunisieren. Die Anfragen des Unglaubens müssen durch ihn hindurchgehen. Und das wendet er dann gleich zurück im Blick auf die Skeptiker und Atheisten. Sie sollten doch zugeben, dass sie auch an ihrem Zweifel mitunter ins Zweifeln geraten, sodass hier quasi in der Reflexivwerdung der eigenen Position Gesprächspotenziale zwischen agnostischer Moderne und christlicher Theologie möglich werden. Und da an diesem Vermächtnis sollte man ansetzen, um mit Ratzinger über ihn hinauszugehen. Ich bin also auch kein Freund einer Ratzinger-Scholastik. Also man könnte eine Wendung Adornos aufgreifend etwas keck sagen. Es gilt mitunter auch Ratzinger gegen seine Liebhaber zu verteidigen, die ihn jetzt quasi kirchenpolitisch für bestimmte Positionen einhegen wollen, ohne das dialogische Potenzial, was bei ihm auch zu finden ist, entsprechend zu würdigen.
Ein Beispiel dafür ist sicherlich der hymnische Nachruf des Schriftstellers Martin Mosebach in der Welt. Sinngemäß meinte Benedikt, habe nur einen Fehler gemacht, dass er auf sein Amt verzichtet und damit Raum geschaffen hat für seinen Nachfolger. Also diese Fraktion der Bewunderer scheint Ihnen auch etwas problematisch zu sein.
Ja, ich schätze Martin Mosebach als Schriftsteller. Über die theologiepolitischen Positionen müsste man im Einzelnen streiten. Ich würde auch jetzt den Rücktritt nicht so einschätzen wollen, wie Mosebach das getan hat. Ich finde das sehr wohl nach dem Pontifikat von Johannes Paul II., der ja den Alterungsprozess und das Sterben der Öffentlichkeit demonstrativ gezeigt hat und hier auch ein Kontrapunkt gegen eine Kultur, die vor allem fit, schön und perfekt sein will, dass er hier seine Schwäche und auch die Überforderung registriert hat und etwas getan hat, was vorher eben seit Celestin V. keiner gemacht hat. Er hat von der kirchenrechtlichen Möglichkeit, die de facto als Unmöglichkeit Gebrauch gemacht. Und das sollte man auch als epochale Geste entsprechend würdigen.
Jan-Heiner Tück, Dogmatiker, so wie der verstorbene Papst, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag. Der Verleger Manuel Herder, Herr Tück, der hat zum Tod Benedikts geschrieben, Zitat: "Ich denke, dass Papst Benedikt von seinen Zeitgenossen in weiten Teilen missverstanden wurde. Für die Nachwelt werden seine Texte im Vordergrund stehen. Er ist der Papst der Bücher." Zitat Ende. Welches der zahllosen Ratzinger Bücher war und ist Ihnen am wichtigsten?
Ja, ich möchte zunächst mal inhaltlich sagen, dass Ratzinger wirklich die Gottesfrage immer wieder ins Zentrum gerückt hat und gegenüber Tendenzen, also Gott als semantisches Vakuum, als metaphysischen Abschlussgedanken oder sonst wie zu bezeichnen, immer auf die inhaltliche Kontur des christlichen Gottesglaubens hingewiesen hat. Also der Unbegreifliche hat sich selbst begreiflich gemacht in der konkreten Gestalt Jesu Christi. Damit ist zweitens verbunden sein Ringen um eine Relektür des Neuen Testamentes. Die Jesusbücher sind hier Index. Also Jesus ist nicht nur eine Figur der Vergangenheit, die man historisch rekonstruieren kann, er ist zugleich der erhöhte Christus, der im Glauben der Kirche nach wie vor präsent ist. Damit ist das Kirchenthema berührt. Nach wie vor, obwohl es etwas Patina angesetzt hat, finde ich die Einführung ins Christentum ein sehr, sehr lesenswertes Buch. 68 erschienen. Bis heute, es haben viele Kollegen, Kolleginnen versucht, was Ähnliches zu Papier zu bringen. Es ist bislang keinem gelungen. Hier kann man eben auch die Eleganz des Stils, ja, also den Ratzinger-Sound sehr gut kennenlernen. Aber ich würde auch auf ein anderes Buch noch gerne hinweisen wollen, nämlich die 4 Sitzungsberichte des jungen Konzilstheologen Ratzingers. Hier kann man sehen, wie um die Reform der Kirche in den 60er Jahren wirklich gerungen wurde und wie differenziert Ratzinger auf diese dynamischen Dialogprozesse des Konzils reagiert hat, wie er sie eingeschätzt hat. Das sind Dinge, die einfach auch zeigen, dass Ratzinger völlig unterkomplex beschrieben wird, wenn er als der antimoderne, konservative Papst gezeichnet wird.
Dann schauen wir doch nochmal in die Zukunft. Was ist denn dann abschließend für Sie persönlich das Vermächtnis dieses emeritierten Papstes? Woran werden Sie anknüpfen?
Ja, ich würde zunächst bei der Gottesfrage anknüpfen. Es ist die Aufgabe der christlichen Theologie, das Profil des Gottesglaubens auch in den Religionsdiskurs einzubringen. Also gegen Relativierungstendenzen und Abschwächungstendenzen, die ja ein Kolorit unserer Zeit sind, doch den Mut zu haben, sich hier theologisch zu exponieren, das scheint mir ein Vermächtnis zu sein. Und damit zusammenhängen natürlich die Themen Christologie und Ekklesiologie. Aber darüber zu sprechen, bräuchten wir mehr Zeit, als wir jetzt haben, fürchte ich.
Das theologische Vermächtnis des früheren Papstes Benedikt. Andreas Mein sprach mit Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.